Ja, wenn man eine Rede tut, dann ist es wichtig, dass man unterscheidet zwischen du und ihr. Oder wenn man eine Rede hört über ich, bin ich selbst allein betroffen oder wir, das heißt, sind wir alle betroffen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es in dieser Predigt an verschiedenen Stellen relativ wichtig ist, darunter zu unterscheiden, ob wir oder du gemeint ist. Und beginnen möchte ich das Ganze mit einem Wir, was aber vielleicht jeder Einzelne für sich auch kennt. Wenn wir die Situation der Christenheit in Deutschland sehen, dann sind wir eigentlich in Schwierigkeiten und von der Tendenz her auf dem Rückzug. Und ich denke, viele Menschen in den christlichen Kirchen haben das Gefühl, dass Gott uns nicht wirklich wahrnimmt. Wir hören aus anderen Ländern, dass da Zeichen und Wunder geschehen, dass es da riesige Gottesdienste gibt, aber bei uns sieht das eigentlich nicht so aus. Und wir haben so manches Mal das Gefühl, dass Gott unsere persönlichen Anliegen, die wir haben und die Anliegen für unsere Gemeinden, gar nicht wirklich wahrnimmt. Wie kann es sein, dass Kirchen schrumpfen, dass Kirchen verkauft werden müssen? Wie kann es sein, dass es immer weniger Leute gibt, die an Gott glauben? Und warum glauben die Leute immer weniger an Gott? Weil sie sagen, Mensch, das bringt doch gar nichts. Ob du an Gott glaubst oder nicht, macht keinen Unterschied, denn Gott hört nicht auf das, was die Menschen sagen. Und so müssen wir erleben, dass Menschen sich anderen Dingen zuwenden, von denen sie denken, dass sie wichtiger sind. Und manche von diesen Dingen sind ganz schön dämlich oder zumindest auch nicht viel schlauer als das Christentum. Also ich gebe zu, an die Jungfrauengeburt glauben oder damit umgehen, ist nicht einfach. Aber Kindern einen Bernstein umzuhängen, weil die Schwingungen so ein Kind ruhiger machen, weiß ich auch nicht, ob das realistischer ist. Ich weiß nicht. Dieses Problem, dass man denkt, wo ist eigentlich Gott, warum hört er nicht auf mich, auf uns, auf meine Familie, auf meine Gruppe, das ist ein Problem, was nicht nur wir Christen jetzt hier in Deutschland haben, sondern das Menschen auch zu anderen Zeiten hatten, zum Beispiel die Israeliten im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und da beschreiben sie gegenüber den Propheten, dass sie sich ja echt Mühe mit dem Glauben an Gott geben und dass sie das Gefühl haben, dass Gott sie vollkommen außen vor lässt und sie gar nicht beachtet. Und in dem Buch Jesaja heißt es zum Beispiel, warum fasten wir und du siehst es dir nicht an? Oh, jetzt ist mein Ding hier verrutscht, das ist ja mies. Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Das heißt, sie versuchen alles für Gott zu geben und das klappt irgendwie nicht. Im Buch Amos gibt es noch so Hinweise darauf, dass sie sich mit ihren Gottesdiensten echt ein Bein ausgerissen haben. Dass sie da den Tempel immer schöner geschmückt haben und die Musik wurde immer raffinierter. Und trotzdem bleibt dieses schale Gefühl zurück. All das, was wir machen hier für Gott, kommt bei Gott nicht richtig an, da man merkt, da ist kein richtiger Wumms hinter. Und im Buch Jesaja gibt es ein paar Kapitel später, gibt es dann durch den Propheten Jesaja eine Antwort an das Volk. Auf die Frage, wieso beachtet Gott uns nicht? Und dort heißt es dann, jetzt gehe ich mal ein bisschen zur Seite, damit ihr es lesen könnt oder mitlesen könnt. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind. Führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Und wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit den Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Ja, das ist ein Text aus dem Alten Testament. Oft, wenn die Menschen vom Alten Testament reden, dann reden sie davon, dass man das Alte Testament gar nicht so unbedingt lesen sollte oder vielleicht beiseite tun sollte, weil da sind diese ganzen Kriege und diese blutigen Geschichten und was diese Hauptpersonen da drin alles falsch machen und an schlimmen Verbrechen tun. Oder aber es wird gerne zitiert in christlichen Staaten mit Todesstrafe, in dem gesagt wird, ja, in der Bibel steht ja Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber hier an diesem Text sehen wir deutlich, dass es im Alten Testament auch noch andere Aspekte gibt. Aspekte, die nichts zu tun haben mit Gewalt und mit Rache, sondern die zu tun haben mit sozialem Leben. Und zu Beginn, bevor ich diesen Text auslege, möchte ich einen Gedanken aufnehmen, den ich vielleicht das, oder nicht vielleicht, ich werde das, ganz einfach das große Minus vor unserem Leben nennen möchte. Das ist jetzt so ein bisschen deutsch, wie Deutsche predigen, also ein bisschen deprimierend an Erntedank, aber es wird noch fröhlicher. Okay, das große Minus vor unserem Leben. Vermutlich wisst ihr, dass alle, euch allen fehlt was. Und mir auch. Und das kann sehr unterschiedlich sein, was es bei euch ist und was es bei mir ist. Aber dieses Gefühl begleitet einen immer wieder, dass da irgendetwas ist, was mir fehlt, was mein Leben unvollständig macht. Das ist so wie dieses Puzzle, wo du schon ganz viel zusammengesetzt hast, aber zwei wichtige Teile fehlen und es reicht dir nicht, dass du das Puzzle machst bis diese zwei Teile, sondern du hast das Gefühl, da müssen noch zwei Teile rein und die sind einfach nicht da. Und wir haben das Gefühl, wir sind, ja, da fehlt was. Und das ist ein ganz natürliches Gefühl, weil wir Menschen sind nicht perfekt. Und trotzdem sind wir aber sozusagen immer auf der Suche danach, was uns noch perfekt machen könnte, was unserem inneres Bild abschließen könnte. Und das kann für jeden vollkommen was Unterschiedliches sein. Es könnten sogar gegenteilige Sachen sein. Ne? Während die einen vielleicht das unbedingt haben wollten, würden die anderen das vielleicht gar nicht haben wollen. Eine ganz individuelle Sache. Und die Strategien, wie wir das erreichen oder wie wir damit umgehen, sind auch vollkommen unterschiedlich. Die einen kämpfen knallhart, um das zu erlangen und die anderen geben auf und sagen, es bringt ja doch nichts. Bei mir ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Das ist ein Minus, was wir alle an der einen oder anderen Stelle haben. Das Zweite ist, was uns als Menschen auch immer wieder prägt, ist die Angst, dass wir zu wenig haben. Und ich glaube, das ist eine Art Überlebensinstinkt. Weil wir überleben wollen, wollen wir mehr haben, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich reicht. Und auch das können wir im individuellen Leben sehen, dass wir, obwohl wir schon so und so viel haben, noch mehr haben wollen und das Gefühl haben, wir brauchen das jetzt noch. Aber das kann man auch als Gruppe, als Gemeinschaft, als Volk sehen. America first oder Gerechtigkeit für Deutschland. Was meinen Menschen mit Gerechtigkeit? Ganz oft meinen Gerechtigkeit Menschen damit, ich muss endlich mal meinen Teil bekommen. Oder so Sprüche wie, das Boot ist voll. Wir haben nicht nur das Gefühl, dass da uns was fehlt, sondern in uns steckt auch ganz oft dieses Gefühl drin, wir brauchen mehr. Das, was wir bis jetzt hatten, könnte in Zukunft zu wenig sein. Wir müssen da noch was dazu gewinnen. Und dann wird dieses Minus noch verstärkt durch unsere Industrie, die ein vollkommen hochgerüstetes Zu-wenig-Haben auf uns projiziert. Du kommst nach Hause, machst deinen Fernseher an und denkst dir gerade, eigentlich ist es schön, dass ich einen Fernseher habe. Und dann kommt die Werbung von Blaschwätz und die erzählen, dass es jetzt einen neuen Fernseher gibt, der nicht nur zwei HDMI-Anschlüsse, sondern fünf hat. Und schon denkt so ein Mensch wie ich, fünf HDMI-Anschlüsse. Das ist mehr als zwei. Ich mache das jetzt lächerlich, aber geht es euch nicht auch so? Ihr geht in die Stadt, wolltet einfach nur mal bummeln und ein Eis essen und ihr habt zwei Eis gegessen und drei Einkaufstaschen. Wir werden auf raffinierteste Art und Weise mit den neuesten Erkenntnissen der Psychologie wird unser Gefühl von zu wenig haben hochgerüstet. Und wir meinen, wir bräuchten immer mehr. Wachstum ist keine Option. Wachstum ist Pflicht für jede Wirtschaft. Und dieses gesamte Minus in unserem Leben, das individuelle Minus des, da fehlt mir noch was, das müsste ich noch erreichen, das ich sollte ein bisschen mehr haben als bisher, weil es könnte sich allzu wenig herausstellen. Plus unser Setting, in dem uns von allen Ecken und Enden zugeflüstert wird, wir brauchen mehr. Dieses zu wenig haben Denken verändert unsere Wahrnehmung der Welt und kann bei uns zu einem hartherzigen Verhalten kommen. Zu einem Verhalten, was hier in diesem Text beschrieben wird, aber im Gegenteil beschrieben wird. Wenn Jesaja so betont, brich dem Hungrigen dein Brot, dann bedeutet das normalerweise, sind die Leute an den Hungrigen vorbeigelaufen. Oder wenn es dort heißt, die im Elend sind, führe in dein Haus. Warum sagt Jesaja das? Nö, weil die auf der Straße sitzen und sich den Hintern in der Nacht abfrieren. Und im Orient so eine richtig kalte Nacht ohne irgendwelche Anziehsachen, das kann schon schattig werden. Unser zu wenig haben, unser gesamt zu wenig haben Denken, was in uns im Hintergrund agiert, kann unsere Wahrnehmung verzerren und wir haben dann auf einmal tatsächlich das Gefühl und sind überzeugt, dass wir echt voll benachteiligt sind und zu wenig haben. Wir in Deutschland. Wir in Deutschland sind voll benachteiligt, wenn du dir die Gesamtsumme der Welt ansiehst. Und dann kann es uns passieren, dass wir denken, ja, und irgendwie Gott lässt uns in dieser schwierigen Situation, wo wir so viel zu wenig haben, lässt er uns auch noch im Stich. Und dann geben wir uns Mühe. Wir bauen schönere Kirchen, schönere Opfergaben, schönere Gebete, schönere Musik. Und wenn man sich anguckt, die ganz tollen Kirchen des Christentums, wie sie gebaut worden sind, fragt nicht danach, wie viel Schweiß und Blut an all diesen Kirchen gesteckt hat. Und wie viele Leute ihr Leben dafür gegeben haben und wie viele Leute so viel hineingesteckt haben, um irgendwie Gott milde zu stimmen. Und dann am Ende trifft es gar nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem, was zwischen uns und Gott steht, ist, dass wir im Mittelpunkt stehen. Jeder von uns ist der Mittelpunkt des Lebens. Und das ist sozusagen eine Fehlhaltung, die sehr ungesund ist und die uns als Menschen kaputt macht. Und die dann auch uns von Gott trennt, wenn wir uns alleine immer nur als Mittelpunkt des Lebens der Welt sehen. Und darum sagt Jesaja dann, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Jesaja macht ganz deutlich, setz dich mal weg von der Liste der Bedürftigen dieser Welt und guck dich einfach mal um und guck, gibt es vielleicht Leute, die bedürftiger sind als du? Und dann setzt diese Leute in den Mittelpunkt der Handlung. Und dann sagt Jesaja, und dann, wenn du das tust, wenn du das wirklich tust, dass du dich aus dem Mittelpunkt deiner Wahrnehmung herausnimmst und die, die es schwerer haben als du, die in den Mittelpunkt deiner Wahrnehmung nimmst, dann wird Gott auf deiner Seite sein. Und damit komme ich zu dem zweiten Gedanken und das ist das große Plus. Das große Plus, was wir haben. Das Problem ist, solange wir in diesem Denken des Ich habe zu wenig drin sind, wird es immer irgendwie sehr verzerrt und knatschig, wenn wir uns versuchen, davon zu trennen und irgendwas Gutes zu tun. Das gibt dann so ein Almosen von oben herab. Oder das gibt einen verkrampften Glauben an Gott. Ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, ist erkennen, dass wir nicht das große Minus in dieser Welt gezogen haben, sondern dass wir auch was haben. Und deswegen ist so ein Fest wie Erntedank super wichtig, weil es heißt Erntedank. Es ist nicht so, dass man eine Liste macht, guckt, was habe ich alles geerntet, und dann sieht, oh, da sind aber noch viele Sachen, die ich noch nicht geerntet habe. Das muss ich aber nur bis zum Ende des Jahres irgendwie rauskriegen. Sondern es geht um den Dank. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir lernen müssen. Den wir lernen müssen zu denken, ich habe etwas. Ich bin nicht nur übergewichtig, auch. aber ich bin auch noch einigermaßen gesund. Wir müssen nicht auf unsere Fehler gucken, sondern auf das, was wir haben. Meine Augen werden immer schlechter. Okay. Aber ich habe 3 Brillen, weil ich immer nicht weiß, wo die sind. Eine im Auto und 2 unterschiedliche Brillen und trotzdem suche ich immer. Aber schlechte Augen, aber ich habe 3 Brillen. Ich konnte mir 3 Brillen leisten. Wir haben Krankheiten. Und manche von diesen Krankheiten sind wirklich schlimm und Menschen haben schlimme Situationen. Aber auf der anderen Seite, wir sind trotz aller Schwierigkeiten sehr gut medizinisch versorgt. Ich kann nicht gut Gitarre spielen. Aber ich habe es wenigstens mal geschafft. Und für ein paar Jahre hatte ich gedacht, das wäre gut. Also wo ist das Plus in unserem Leben? Manchmal sind wir so gefangen in der Sorge um das, was wir nicht haben, dass wir nicht sehen, was wir haben. Das ist ganz wichtig, dass wir das lernen zu sehen. Von so vielen Seiten wird uns gesagt, du hast zu wenig, du bräuchtest mehr. Wir haben die Verantwortung, uns selber zu betrachten und zu sagen, nein, ich habe nicht nur immer zu wenig, sondern ich habe auch. Und ich habe nicht nur gerade genug, sondern ich habe sogar auch noch, dass ich abgeben kann. Ob es Geld, ob es Zeit, ob es Fähigkeiten, ob es Zuwendung, ob es Zuhören, was immer es ist, ich kann etwas abgeben. Und wenn wir das schaffen, uns von dieser Sorge, dass wir zu wenig haben, uns ein Stück befreien, dann können wir aufatmen. Jesus formuliert das so, um eine Verbindung zum Neuen Testament zu bringen von diesem Text. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist die Art und Weise, wie Jesus möchte, dass wir leben. Dass wir loslassen und uns auf Gott konzentrieren können. Dazu muss man sagen, wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reiche Gottes, dann wird euch solches alles zufallen, dann meint er nicht Reichtum, Luxus, Ruhm, goldene Uhren, sondern Essen, Trinken, das tägliche Brot, das, worum wir auch im Vaterunser beten. Okay, wir leben mit einem Minus vor unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir lernen, das Plus in unserem Leben zu sehen und wahrzunehmen und uns auch davon prägen zu lassen. Und der dritte Gedanke ist jetzt, müssen wir Helden sein? Also wenn ich jetzt durch die Stadt gehe und wenn ich mir das Fernsehen angucke, da kann ich ja überwältigt werden von dem, was es alles an großen Schwierigkeiten gibt. Ich kann jetzt als Ralf Berger nicht die Schieflage der Welt ändern. Und wir als Gemeinde zusammen könnten das auch gar nicht tun. Was will also eigentlich dieser Text von uns? Oder was wäre jetzt unsere Aufgabe? Für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass in diesen Dingen erstmal eine Unmittelbarkeit besteht. Und zwar eine Unmittelbarkeit aus einer Zeit, als es noch keinen Fernseher gab. Nämlich, brich dem Hungrigen dein Brot, das ist ja einer, der mir gegenüber ist. Und wenn du einen nackt siehst, dann siehst du den nicht im Fernsehen, sondern der läuft bei dir in der Gegend rum. Und wenn es hier heißt, entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut, dann ist das deine buckelige Verwandtschaft, die nervt. Das heißt, dieser Text konzentriert sich auf die Menschen, die in unserem Lebensbereich sind. Wir haben heutzutage eine komische Situation, dass wir sozusagen die Not von allen Menschen überall auf der Welt sehen und sind dann oftmals überwältigt davon und haben gar nicht mehr den Mut, irgendwas zu ändern. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir uns dieser Situation so nähern, wie dieser Text sich nähert. Und dieser Text nähert sich in einer Unmittelbarkeit. Die Leute, denen du begegnest. Wir können nicht alle Weinenden trösten und bei ihnen sein. Aber wenn du jemandem heute begegnest, der getröstet werden muss und du das wahrnimmst und du auch die richtige Person dazu bist, dann mach das. Und wenn du jemanden siehst, der Hilfe braucht und du die Möglichkeiten hast zu helfen, dann hilf. Weil in diesem Text geht es nicht um die Rettung der Welt und die grundlegende Veränderung der Welt. Es geht eigentlich nicht um eine Weltrevolution, sondern die Ausgangsfrage war ja, warum ist das mit uns und Gott manchmal so schwierig und zäh? Und da sagt Gott nicht, ja, rettet doch erstmal die Welt und dann können wir nochmal drüber reden. Nee, das war ja das, was Jesus machen sollte. Sondern verändert euer Leben und tut euren Teil zu dem dazu, was in eurem Vermögen ist. Von daher, glaube ich, müssen wir keine Weltretterhelden sein, sondern wir müssen einfach nur aufmerksam sein und lernen, die Dinge so zu sehen, als wenn wir nicht im Mittelpunkt wären, sondern als wenn zumindest alle Menschen gleichberechtigt in dieser Welt sind und gleich wichtig sind. Für mich ist es, dass wir fair handeln sollten in unserem Leben, fair mit Menschen umgehen, dass wir darauf achten, was wir sagen, was wir tun. Auch in dem, was wir kaufen, können wir sehr viel verändern. In dem, wo wir es etwas kaufen, wie viel wir kaufen, warum wir es kaufen. Ich meine, ihr wisst die Dinge selber. Jeder, der ein Handy hat, weiß, dass da Blut und Schweiß von Kindern dran steckt. Wegen der seltenen Erden, die da drin sind. Ich meine, wir wissen alle mehr als genug. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht wieder gucken auf das, was wir zu wenig haben. Oh, wir sollen die Welt retten. Oh Mist, ich habe zu wenig. Ich schaffe das nicht. Sondern auf das gucken, was wir haben und was wir können. Und das ist das, was wir im Kleinen bringen können. Das sind meine drei Gedanken, die ich euch mitgeben wollte. Wir alle leben unter Umständen mit so einem Minus. Und dieses Minus verzerrt die Sicht der Welt. Und wir nehmen manche Dinge anders wahr und reagieren unter Umständen unangemessen, einfach weil wir diese innere Unsicherheit haben, dass wir zu wenig haben. Was dagegen hilft, ist, dass wir das Plus in unserem Leben wahrnehmen und dass wir bewusst darauf achten, was haben wir alles bekommen, was haben wir an Möglichkeiten, an Ressourcen, an schönen Sachen, die unser Leben lebenswert machen, dass wir das nicht vergessen. Und dass wir nicht die Welt retten müssen, sondern dass es darum geht, das zu tun, was wir tun können. Und dass wir auch in dieser Aufgabe nicht auf das Minus gucken, auf das, was uns unmöglich ist, sondern auf das Plus gucken. Das, was jeder Einzelne von uns einbringen kann. Ja, das Musikteam hat sich auch heute eingebracht und ihr habt so mancherlei... Hilfe! Nein, jetzt habe ich... Nee, es war nur ein Tannenzapfen, Glück gehabt. Ich hab schon gedacht, ich habe auf den Apfel getreten oder so. Ja, das Musikteam hat einige Lieder vorbereitet und wir möchten uns Zeit nehmen, Gott zu loben. Und ich möchte euch einladen, dass ihr diese Lieder wirklich mit dieser Haltung singt. Ja, es gibt vieles, wofür ich Gott danken möchte und ich möchte das wirklich auch mal bewusst ausdrücken. Das kann man auf verschiedene Art und Weise und eine super Möglichkeit ist ja singen. Ne? Deswegen singen ja auch die Fußballfans immer viel lauter, wenn sie gerade gewonnen haben, weil sie dankbar sind, dass es geklappt hat. Also, das ist das Erste. Das Zweite ist, vielleicht seid ihr in einer Situation, wo ihr sagt, ja, ich habe zwar viele Plus in meinem Leben, aber ich habe auch Dinge, wo ich gerne mitbeten würde, weil da Schwierigkeiten sind und ich brauche jemanden, der mit mir gemeinsam betet, weil alleine, ja, ich würde gerne Unterstützung im Gebet haben. Da ist es so, dass wir während dieser Lieder die Möglichkeit zum Gebet haben und der Roman und die Ulrike, wenn hier vorne, die werden am Musikzimmer sein und werden auf euch warten und da könnt ihr mitbeten mit denen. Wenn die Tür zu ist, bedeutet das nicht, dass euch keiner mag, sondern dass sie gerade am Beten sind, dann müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben und warten. Okay, lasst uns singen.